Weitermachen unserer Lost and Found Serie. Verloren und gefunden, hört sich halt im Englisch besser an, ja. Und wie gesagt, einige haben schon rausgefunden, wo diese Idee herkam mit diesem Lost and Found. Da gibt es nur dieses Lost, das gibt es aus einer Fernsehserie, eine sehr bekannte. In Amerika halt bei uns nicht so. Und wir haben in der Einleitung schon ein bisschen was gehört zu dem, was letztes Mal war, da möchte ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Es ging um das verlorene Schaf. Und wenn Jesus etwas als verloren bezeichnet, dann meint er damit nicht, das Thema hat sich erledigt. Es ist verloren. Weg. Sondern wenn Jesus was als verloren bezeichnet, dann beschreibt es ein Defizit, was er hat. Ich habe was verloren und ich möchte es wieder finden. Jesus geht es hier in diesem Kapitel 15, das könnt ihr schon mal aufschlagen, Lukas Kapitel 15, geht es ihm darum, was es bedeutet, wenn Gott Menschen verliert. Also Gott ist nicht der zerstreute Professor, der gerne etwas verliert, aber das hat was damit zu tun mit dem Wesen von uns Menschen. Und Jesus setzt sich hier auseinander mit den Gläubigen der damaligen Zeit, die hatten nämlich ein anderes Verständnis. Für sie gab es auch verloren, auch für sie war verloren, die kannst du vergessen, die kannst du abhaken, die Leute. Und deswegen gab es ihre Subkultur, das haben wir letzte Woche gesehen, das war die Subkultur der Juden, das waren die Richtigen, das waren die Auserwählten, mit den anderen haben wir nichts zu schaffen. Und wir haben dann sehr schnell auch die Brücke geschlagen zu uns als Christen heute, wie wir auch eigentlich so eine eigene Subkultur bilden und wie wir manchmal ein bisschen falsches Verhältnis haben zu den sogenannten Verlorenen. Und wir werden sehr wohl sehen in dieser Serie, dass Jesus den Cut eigentlich gar nicht da machen, wo wir ihn machen. Sondern wir werden heute sehen, dass du sehr wohl mittendrin sein kannst und eigentlich verloren. Beziehungsweise weit, weit weg. In einem Land weit, weit weg. Und dazu werden wir heute kein verlorenes Tier uns anschauen, sondern einen verlorenen Menschen. Eine ganz bekannte Geschichte. Die bekannteste Geschichte überhaupt, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wer kennt diese Geschichte? Alles. Ja, blöde Frage, oder? Ich glaube, der größte Atheist hat schon mal was von dieser Geschichte gehört. Und das macht es für mich natürlich nicht einfacher, über dieses Thema zu sprechen. Du sagst, Schnee von gestern, brauche ich nichts zu hören. Ich kenne die Geschichte. Deswegen habe ich auch kräftig gebetet, was Gott hier in dieser Geschichte drin hat. Und ich möchte euch kurz mal diese Geschichte erzählen, bevor wir uns sie Vers für Vers anschauen. Da ist, obwohl wir sie ja alle kennen, ja, trotzdem mal kurz mal aufzufrischen. Da ist ein Vater, der hatte zwei Söhne. Wir schauen uns heute eigentlich nur den ersten Sohn an. Und dieser erste Sohn kommt zum Vater und sagt, gib, was mir zusteht, ich habe keine Lust mehr hier zu sein. Ich möchte mein Erbe erhalten. Nur ist das ja mal ein bisschen komisch. Ein Erbe zahlt man eigentlich nicht, in der Regel nicht aus, bevor die Eltern nicht gestorben sind. Das kann man auch heute schon steuertechnisch vorlegen. Lohnt sich manchmal auch, aber in der Regel halt nicht. Was dieser junge Mann sagt im Grunde genommen, Vater, ich habe keine Lust mehr zu warten, bis du stirbst, gib mir also die Kohle jetzt. So ungefähr. Und der Vater, was macht er? Er gibt ihm, er teilt das Vermögen auf, er halbiert es oder drittelt es, vielleicht behält er noch was für sich übrig, er teilt es auf, gibt es seinem Sohn. Der Sohn geht los und das heißt, er verschwendete das gesamte Vermögen innerhalb kürzester Zeit. Und irgendwann hat er nichts mehr und es klingelt plötzlich bei ihm. Er sagt, oh, ich muss ja irgendwas zum Essen haben und er bekommt keine Arbeit und er landet bei den Schweinen. Und bei den Schweinen angekommen, das war für einen Juden undenkbar, ein Jude bei Schweinen, lieber wäre er gestorben, aber dieser bleibt bei den Schweinen und will sich sogar noch von dem Schweinefraß ernähren. Und dann klingelt's bei ihm, dann geht ihm ein Licht auf. Und er geht tatsächlich zurück zum Vater und der Vater nimmt ihn auf. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. So kennen wir sie. Und jetzt schauen wir uns diese Geschichte mal an und ich bin überzeugt, dass wir hier was drin haben, was wichtig ist für dich. Jetzt muss ich mal gerade schauen, hier geht irgendwas nicht. Technik? Ich habe hier auch kein Signal am Monitor. Ich habe hier unten kein Signal. Gut, Technik. Aber wir machen einfach mal so weiter, sonst muss ich wieder meinen Hals verdrehen. Ich habe nämlich jetzt hier vorne einen Monitor. Das ist richtig cool, wenn er funktioniert. Da heißt es in Vers 11, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Von vornherein ist klar, es geht hier um zwei Söhne. Nächstes Mal kommt eigentlich das eigentliche Finale, es geht nämlich um den zweiten Sohn. Vers 12, und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Es ist ja hier eine Illustration zwischen Gott und Mensch. Es geht ja hier auch um uns als Menschen. Mit anderen Worten, dieser Sohn geht zum Vater und er bittet den Vater, gib mir die Kohle, und der Vater gibt sie ihm. Das zeigt schon ein bisschen was. Das zeigt nämlich, Gott hat uns mit einem eigenen Willen ausgestattet. Wir können sehr wohl Dinge wollen. Das will ich jetzt. Und nicht nur das, sondern Gott hat uns sogar mit einem eigenen Recht ausgestattet. Er hat, hier zeigt er das in diesem Beispiel, dieser Sohn nimmt ein Recht für sich in Anspruch. Er sagt, gib mir das, was mir zusteht. Also, interessant, oder? Jesus, der diese Geschichte erzählt, sagt hier, er hat den Menschen, Gott hat den Menschen ausgestattet mit einem eigenen Willen und mit einem eigenen Recht. Es ist mein Recht, so zu leben, wie ich will. Du kannst tun und lassen, was du willst. Das hat Gott dem Menschen sozusagen delegiert. Ich kann meine Begabung, die ich habe, meine Fähigkeiten, die ich habe, die kann ich voll einsetzen für mich, für mein eigenes Wohl. Und ich kann sagen, das ist meine Begabung, damit mache ich, was ich will. Obwohl diese Sachen mir von Gott gegeben wurden. Aber ich habe das Recht, es für mich einzusetzen, für mein persönliches Wohl. Genau das macht dieser Sohn hier. Das haben unsere Ureltern uns schon vorgemacht. Adam und Eva, lest mal die Geschichten. Sie wollten sein wie Gott. Sie wollten es tun, was sie wollten. Sie hatten Gott hinterfragt. Bereits auf den ersten Seiten der Bibel heißt, sie hinterfragten Gott, sollte Gott gesagt haben. Und Vers 13 steht jetzt hier, und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und der Vater hält ihn nicht auf. Nicht, dass es dem Vater egal gewesen wäre. Es war dem Vater nicht egal. Heute ist es manchmal Eltern egal, was ihre Kinder machen. Es waren gute Eltern. Sie sorgten sich für ihre Kinder. Sie liebten ihre Kinder. Genauso wie hier, wie wir das hier bei der Segnung gehabt haben. Wir haben hier Eltern, die würden alles tun für ihre Kinder. Großeltern, die hier sitzen, die würden alles tun für ihre Kinder und Enkelkinder. Und genau sowas hatten wir hier gehabt. Und wir beten ja bei der Segnung auch darum, dass die Kinder bewahrt werden, oder? Darum geht es ja. Wir beten darum, dass die Kinder halt eben nicht irgendwann bei den Schweinen landen, sondern dass sie eine andere Laufbahn einschlagen. Deswegen haben wir ihnen diese verheißungsvollen Verse auch mit auf den Weg gegeben. Aber was machen wir denn, wenn die Kinder dann mal wirklich nicht zur Spuren? Was machen wir dann denn, wenn die Kinder wirklich auf die schiefe Bahn kommen? Haben wir das im Griff? Können wir Kinder steuern, manipulieren? Nein. Wir erziehen hier Menschen, die eigenständige Wesen sind, die eigenständige Entscheidungen treffen. Auch diese Kinder, sie haben das Recht, eine Entscheidung für Gott zu treffen, eine Entscheidung gegen Gott zu treffen. Wie dieser junge Mann hier an dieser Stelle. Und ich denke, wir müssen aufpassen in der Erziehung, dass wir konsequent bleiben. Dieser Vater war wahnsinnig konsequent. Er lässt seinen Sohn ziehen. Und ich glaube, wir haben heute ein Problem, dass wir häufig in der Erziehung halt nicht mehr diese Konsequenz haben, sondern dass wir es zulassen, dass der Sohn, dass wir ihn gar nicht sozusagen nach außen verloren gehen lassen, sondern wir lassen den Sohn vielleicht dann auch im Haus. Und wenn er kein Geld mehr hat und bevor er zu den Schweinen geht, sagt der Papa, ich brauche Kohle, ich habe kein Geld mehr, geben wir das Geld. So ist das häufig in der heutigen Zeit. Wir sind oft nicht mehr konsequent genug. Dieser Vater war konsequent. Das könnte man auch als lieblos bezeichnen. Wie kann der Vater ihn nur gehen lassen? Er hätte ihm auch die Kohle geben können oder irgendwie ihn versuchen, da zu behalten. Aber der Sohn wusste genau, wenn ich mein eigenes Ding drehe, dann muss ich es konsequent machen, voller Konsequenz. Ich habe neulich eine Predigt gehört von Pastor Jack Hibbs, das ist ein Freund von mir, der in Kalifornien Pastor ist. Er sagt da Folgendes, das ist ziemlich krass, was er sagt, aber das muss man sich einfach auch mal so anhören. Er sagt, wenn dein Kind nach Hause kommt, nur weil es mehr Geld braucht, dann heißt das Feeding the Beast. Also ein Biest zu ernähren, ein Monster zu ernähren. Wenn man einfach das tut, was das Kind, also hier spreche ich schon von einem erwachsenen Kind, ja, tut, dann heißt das Feeding the Beast. Oder wenn dein Sohn Drogen nach Hause bringt oder lebt wie der verlorene Sohn, aber er bleibt halt zu Hause und du gehst einen Kompromiss ein, dann sagt er, dann ist es vielleicht Zeit, unter Tränen zu sagen, pack deine Sachen, es ist Zeit zu gehen. Schon heftig, oder? Ich kenne einen guten Freund, also einen guten Bekannten, wo die Eltern das gemacht haben. Der ist jetzt Pastor in Heidelberg. Die haben ihn rausgeschmissen. Weißt du, der Chris Kleinloy war auch schon hier gewesen. Die haben gesagt, es ist Zeit zu gehen. Und er kam zu den Schweinen und er kam auch wieder zurück. Und wisst ihr was? Die Eltern haben nicht einfach gesagt, pff, hau ab. Sondern es war Liebe, es war Tränen, die diesen Sohn begleitet haben. Wenn man jung ist, hat man den Eindruck, besonders die Eltern, die wollen einem alles vorenthalten. Die gönnen einem nichts, sind total baller, ja. Vielleicht kennst du das auch. Aber du bist mittlerweile ein bisschen älter geworden. Kennst du das? Im Internet habe ich das gefunden. Das ist auch eigentlich ziemlich bekannt. Eine junge Frau war das gewesen, die hat im Forum dieses hier nochmal weitergegeben, die verschiedenen Phasen im Leben eines Menschen. Mit 6 Jahren, Mama weiß alles. Mit 10 Jahren, Mama weiß viel. Mit 13 Jahren, Mama weiß wenig. Mit 16 Jahren, Mama hat keinen Plan. Mit 25 Jahren, Mama hätte das vielleicht gewusst. Mit 30 Jahren, ich werde mal Mama fragen. Mit 60 Jahren, was würde ich geben, um jetzt Mama fragen zu können? Ja, das ist oft so ein Lebenszyklus. Zurück zu der Geschichte hier. Hier geht es um Gott und um uns. Warum geht dieser Typ in ein fernes Land? Das ist auch interessant. Ich habe mittlerweile mit vielen über die Jahre gesprochen, die irgendwie durch Umwege zu uns in die Gemeinde gekommen sind. Sie haben vielleicht durch das Studium oder den Jobwechsel die Gelegenheit beim Schopfe gefasst, die Zwangsjacke abzuschütteln und wegzugehen. Weg von der Familie, weg von dem alten Zeugs da, weg von der alten Gemeinde oder der Kirche. Und damit hat man manchmal, nicht selten, auch Gott abgezogen. Warum? Weil viele Menschen, viele Christen, keine eigene Identität im Glauben haben. Sie leben die Identität, die sie anerzogen bekommen haben. Sie haben keinen eigenen Glauben. Und sehr häufig ist das schon passiert. Und irgendwie hat Gott diese Leute, und vielleicht bist du einer derjenigen, zurückgeführt in, ach, ich versuche das einfach nochmal im Gottesdienst. Und irgendwie hat Gott einen neuen Zugang zu dir gefunden. Das ist das Thema hier. Lost and found. Lost and found. Und wenn du so drauf bist und willst dein Leben selbst leben, und das Schicksal, das können viele hier auch teilen, dann wissen viele, was es heißt, wenn es hier weiter heißt im Vers, dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nun denken wir ja alle, ja, der hat so richtig gelebt, wie ein Schwein, ja. Aber was heißt denn verschleudern? Man könnte jetzt auch über Umgang von Finanzen reden. Und es ist sicher, dass nicht nur junge Menschen nicht wissen, wie sie mit Geld umzugehen haben. 3 Millionen Haushalte in Deutschland sind überschuldet. 3 Millionen Haushalte. Das ist der Hammer, oder? Und viele stehen kurz vor der Schuldenfalle. Und da hilft auch kein Peter Zwickert oder so jemand, ja? Viele stehen kurz vor der Schuldenfalle und wissen nicht, wie sie umgehen sollen, mit der Kohle. Der Staat würde vielleicht nicht von Verschleudern reden, sondern vom Helfen, die Konjunktur anzukurbeln. Ja, der Staat versucht immer, hast noch ein bisschen mehr Geld, damit du noch ein bisschen mehr ausgeben kannst. Was ich sagen will, das ist unsere Gesellschaft. Und ich glaube, mit Verschleudern ist nicht unbedingt gemeint, er hat völlig hirnlos das Geld aus dem Fenster geworfen, sondern das hat ein bisschen was damit zu tun, wie wir auch heute sehr häufig leben. Aber im übertragenen Sinne kann Verschleudern auch Folgendes bedeuten. Ich habe das am Anfang gesagt, du lebst deine Fähigkeiten aus. Du hast Fähigkeiten bekommen, Fähigkeiten, Begabung. Und du lebst diese Fähigkeiten und Begabungen aus und du setzt sie ein. Aber da, wo du willst. Vielleicht bist du zum Beispiel ein ganz guter Arbeitnehmer in deinem Job. Dein Chef ist total begeistert, wie du dich reinhängst, was du tust. Aber eigentlich hatte Gott was anderes vor in deinem Leben. Das kann auch eine Art von Verschleudern sein. Das heißt, du setzt es ein da, wo du willst. Deine Begabung, deine Fähigkeiten. Aber nicht da, wo Gott das eigentlich geplant hat. Wie dieser Vater. Der Vater hat auch einen Plan gehabt mit seinem Sohn. Aber der Sohn macht das, was er will. Oder ausschweifendes Leben. Oder auch verschwenderisches Leben. Die Amis, die sprechen vom The Prodigal Son. Schon mal gehört vielleicht? The Prodigal Son heißt der verschwenderische Sohn. Das heißt nicht der verlorene Sohn, sondern der verschwenderische Sohn. Das kommt von dem griechischen Wort verschwenderisch. Da steht im Griechisch Asotos. Ja, interessantes Wort. Asotos. Also mit anderen Worten, ich lebe jetzt. Ich mache das, was mir Spaß macht. Ich lebe voll aus, voll am Limit. Also ob diese Story sagen will, und das betrifft nicht nur Leute von außen, ja, dass wir sagen, oh, das ist ein Asso oder ein Assi oder was auch immer, ja, sondern dieses Assotos betrifft uns alle auch wieder. Als wollte Gott hier sagen, ja, vielleicht bist du ein Kind des Vaters, aber du bist so weit weg, weil du dein Ding selbst machen willst. Deswegen habe ich das am Anfang gesagt. Wir können hier sein, im Raum. Du kannst selbst aktiv sein, für Gott unterwegs. Aber eigentlich bist du weit weg. Eigentlich lebst du nach deiner eigenen Geschichte. Du lebst dein eigenes Leben. Du lebst auf eigene Rechnung. Und manchmal begründen wir das auch geistlich. Ich betone sehr häufig die Gnade, dass es ein Geschenk ist. Das ist mir ganz wichtig. Es ist ein Geschenk. Gott hat uns nicht in den Krampf reingeführt. Aber manchmal kann man das auch missinterpretieren und kann sagen, oh, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Und dann kommst du automatisch in ein ausschweifendes Leben. Philipper 2 sagt im Vers 18, viele leben nämlich ganz anders, wie sie eigentlich leben sollten. Ich habe euch schon oft, sagt Paulus, ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Wie auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Mit anderen Worten, sie sind eigentlich völlig weit weg. Paulus schreibt hier in eine Gemeinde hinein, zu Christen, zu den ersten Christen, die das noch hautnah miterlebt haben, die Apostel kannten und alles. Ja, und er sagte, hey, da gibt's Leute, die sind zwar dabei, aber die sind innerlich so weit weg, sie führen eigentlich ein ausschweifendes Leben. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Mit anderen Worten ausgedrückt, mein Leben. Ich will jetzt leben. Und sie missinterpretieren Dinge, wie zum Beispiel, wie Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie die Fülle des Lebens haben. Sie missinterpretieren das. Nämlich sie sagen, Fülle des Lebens bedeutet alles mitnehmen können. Aber jetzt schau. In Vers 14 heißt es, nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Und hier haben wir wieder den Blick in unsere Gegenwart. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, was wir hier haben. Wie eben bereits gesagt, dieses Ausschweifen oder dieses Verschleudern. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Wir beobachten das jeden Tag in der Politik, in der Wirtschaft. Wir brauchen alles auf. Wir arbeiten alle für uns und leben auf Pump. Bei der EU angefangen, in unserem Land, da wird immer mehr Schulden gemacht, immer drauf. Wir verbrauchen die Reserven. Da ist nichts mehr da. Und es ist eigentlich tragisch, wo wir uns hin entwickeln. Und dann heißt es, dann kam eine gewaltige Hungersnot. Wir haben das gesehen jetzt, Griechenland, ein Beispiel. Plötzlich entsteht die Panik. Bei uns nicht, uns geht's ja immer noch gut, oder? Aber eigentlich hinter den Kulissen, da ist richtig Panik da. Was ist, wenn jetzt noch Spanien, Portugal, Italien? Was passiert da? Wie können wir diese Löcher stopfen? Eine Riesentragik. Aber das betrifft nicht nur unser äußeres Leben, aber auch unser inneres Leben. Und nachdem er alles verbraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot. Wir vernachlässigen sehr häufig unsere Seele bei dem Leben, was wir führen. Wir leben voll aus, vernachlässigen die Seele, vernachlässigen den Geist. Und sobald eine Krise kommt, bricht alles zusammen und wir leiden Mangel. Seelisch am Ende, Leere, Burnout. Ich höre nur noch Burnout um mich herum, ja. Das kann man natürlich auch selbst mal schnell treffen. Ich will auch nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, das kann uns allen passieren, ja. Ich will nur damit sagen, das ist ein Druck, in dem wir drin leben, ein gesellschaftlicher Druck. Wir leben am Limit. Diese ganze Gesellschaft, unser ganzes Leben führen wir am Limit. Und irgendwann ist es leer. Wie bei diesem Sohn. Er ist völlig ausgebrannt. Er ist bei Null. Und dann heißt es hier weiter, Vers 15, da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten, und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Es ist tragisch, dass es manchmal zum Äußersten kommen muss, bis sich bei uns mal was regt. Diese Geschichte ist geschrieben für uns, damit wir uns jetzt Gedanken machen über unser Leben und nicht warten, bis es wirklich eine Minute vor 12 ist und ich völlig am Ende bin. Schicksalsschlag durch Arbeitslosigkeit, schwere Krankheit, Verlust von Menschen, dass es dann erst ins Bewusstsein kommt, ich bin lost, ich bin verloren. Ich habe eigentlich nicht vorgesorgt. Und ich meine, das war ja schon vorher. Der verlorene Sohn war schon verloren, als er noch beim Vater war. Er hat nämlich nicht richtig kapiert, worum es ging. Und jetzt lesen wir was ganz Interessantes im Vers 17. Da müssen wir weiterblättern. Eins weiter. Jetzt müssen wir mal schauen, wo das steht. Genau, ich kann es nicht so richtig sehen. Moment. Wo ist es? Als er aber zu sich kam. Das ist richtig reingefahren bei mir. Das ist der wichtigste Satz in der ganzen Geschichte. Und ich kenne diese Geschichte auch schon lange. Habt ihr auch schon in die Muttermilch reingekriegt, ja? Verlorenes Sohn. Aber ich habe noch nie diesen Satz so gesehen. Als er aber zu sich kam. Wir denken, oh, er denkt sich, hey, da ging es mir doch eigentlich viel besser. Ich sollte besser zurückgehen. Aber schaut euch mal genau diese Satzstellung an. Das heißt hier, als er aber zu sich kam. Das ist eine knallharte Aussage. Das heißt, bisher war er nicht sich selbst gewesen. Und jetzt überlegt mal, bisher war er nicht sich selbst gewesen. Damals, als er noch beim Vater war, war er nicht sich selbst. Er war auch nicht sich selbst, als er gesagt hat, Vater, ich will Kohle haben, gib mir alles, ich will für mich leben. Er war auch nicht sich selbst, als er ausschweifend und verschwenderisch lebte. Wir sagen, Moment mal, er war doch sich selbst, er hat doch das getan, was er wollte. Nein, er war nicht sich selbst. Ist interessant, oder? Wir denken immer, ich für mich, ich mich meiner mir, wenn ich für mich lebe, dann ist meine Welt in Ordnung. Aber hier heißt es, er kam zu sich selbst. Erst jetzt fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, die Erkenntnis, die vielleicht für dich völlig neu ist. Was es heißt, wenn du wirklich mal zu dir selbst kommst. Du dachtest vielleicht vorher, entweder du bist dich selbst, dann darf ich aber Gott nicht so viel reinfummeln lassen. Manche haben Angst, die sagen, boah, wenn ich da Gottes Wille und ich liefere mich da total aus, dann macht Gott irgendwas, was ich nicht will. Aber dieser Sohn erkennt plötzlich was anderes. Er erkennt plötzlich, dass er eigentlich nur sich selbst sein kann, wenn er in der Nähe des Vaters ist. Ein ganz neues Phänomen. David Gussig, ein Kommentarschreiber, schreibt folgenden Kommentar. Als der Sohn zu sich selbst kam, trat er keiner Selbsthilfegruppe bei. Bitte, jetzt hängt mich nicht auf an den Sachen, das kann sehr wohl alles wichtig sein, was ich jetzt vorlese. Aber es geht um den springenden Punkt, worum es wirklich ging, ja. Als der Sohn zu sich selbst kam, trat er keiner Selbsthilfegruppe bei. Er versuchte nicht, sein inneres Kind zu heilen. Er suchte auch nicht die Schuld bei seinen Freunden. Er suchte nicht die Schuld bei seinen Vorgesetzten und auch nicht bei den Schweinen. Er ging zurück zu seinem Vater. Jesus sagt auch nicht, dass der Mann in sein Dorf oder seine Heimat zurückging, sondern zu seinem Vater. Das ist der springende Punkt. Hier steckt ein Geheimnis drin. Und ich hoffe wirklich, hier klickt es. Und erst wenn du das begriffen hast, dann kann sich was verändern. Das heißt hier weiter, und er sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Die Erkenntnis, wenn ich in der Nähe des Vaters bin, erst dann geht es mir gut. Ich kann, meiner Seele kann es nicht wirklich vollumfänglich gut gehen, wenn ich unabhängig von Gott bin. Und das ist ein wichtiger Punkt, das ist wichtig für dich, der du sagst, ich habe bisher immer ohne Gott gelebt, hier Kirche und Gemeinde und so, das betrifft mich irgendwie nicht. Das ist vielleicht was völlig Neues für dich, aber das ist eine wahnsinns wichtige und gute Nachricht. Deshalb lässt sich Jesus so viel Zeit und spricht über Lost and Found. Er sagt, hey, du kannst was haben, was du bisher noch nie gehabt hast. Aber das betrifft auch dich als Christ. Wir haben ja eben von den alten Hasen gehört, wenn du schon lange unterwegs bist. Es kann sein, du bist schon lange Christ, aber du bist eigentlich noch nie richtig an den Punkt gekommen. Weil du meinst immer noch, eigentlich fehlt mir ja was, weil ich Christ bin. Weil ich vielleicht versuche, so nah wie möglich bei Gott zu sein. Wenn ich mein Leben so richtig frei leben kann, dann geht's mir gut. Wir haben im Sommer über die Standby-Serie gehabt, ja. Wenn ich das mal abschalte und ich lebe so, wie ich will, dann geht's mir gut. Aber der Punkt, den er hier macht, die Erkenntnis, die er hier hat, Mensch, ich war lange Jahre eigentlich nur religiös im übertragenen Sinne. Und man könnte auch sagen, ich war zwar bekehrt, er war ja Sohn des Vaters, er gehörte ja zum Vater, aber ich habe eigentlich gar nicht richtig verstanden, worum es im Leben eigentlich geht. Und ich glaube, das ist das Problem von vielen Christen, dass wir immer so halb batzig leben. Und deshalb leben wir in einem fernen Land. Und wir haben noch nie so richtig die Liebe des Vaters erfahren. Wir sind Christen, wir sind erlöst, wir sind errettet, wir gehen in die Gemeinde, wir arbeiten mit, wir lesen unsere Bibel, wir beten und alles. Aber du bleibst auf der Distanz, weil du irgendwo denkst, zu nah darf ich da nicht dran sein. Weil dann kann ich ja nicht mehr ich selbst sein. Dieser Sohn hat es ausprobiert. Er hat sich selbst gelebt, was er meinte, wäre sich selbst. Aber erst jetzt kommt er zu sich selbst. Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und letztendlich ist das auch eine Sünde. Es ist eine Sünde, wenn ich in dieser Angst drin lebe, in dieser Angst, ich darf nicht zu nah da dran sein oder Gott enthält mir irgendwas vor. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen. Bedingungslos sich öffnen, bedingungslose Kapitulation. Der Sohn kommt zu sich selbst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Und checkt jetzt erst, auf was es ankommt. Und in Vers 18 heißt es, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und hier müsste man gewaltigen, kennt ihr dieses Ding? Ja, wenn irgend im Fernsehen oder so, wenn man irgendwas Falsches sagt. Warum? Er hat es zu sich selbst gekommen, total wichtig. Und jetzt macht er sich auf und sagt, ich habe gesündigt, ich gehe zu meinem Vater. Und er fühlt sich nicht mehr wert und sagt, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das reicht mir. Er war am Boden. Er war am Boden. Er hat die Erkenntnis gehabt, ich habe es vermasselt, ich habe es verschlampert, ich habe alles in Sand gesetzt. Ich bin nicht mehr würdig, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn, deine Tochter zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Wie gesagt, das war seine Schlussfolgerung. Und wenn er die Geschichte fertig geschrieben hätte, wäre er zurückgegangen, hätte zum Vater gesagt, es tut mir total leid und wenn du irgendwas noch mit mir anfangen kannst, mach mich zu deinem Tagelöhner. Und der Vater hätte gesagt, Mensch, du hast es echt verbockt. Okay, ich will dir vergeben, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Dann wärst du jetzt halt Tagelöhner. Aber schaff, Junge, du musst das jetzt beweisen. Und wenn du es gut gemacht hast, dann kriegst du Belohnung. Das war die Version der Geschichte. Aber wisst ihr was? Das ist eine falsche Schlussfolgerung. Tagelöhner waren Sklaven. Tagelöhner waren Sklaven, welche benutzt wurden und dann mit einem läppischen Lohn abgespeist wurden. Das waren Tagelöhner. Und eigentlich ist das wie heute. Ich muss was leisten, um was zu bekommen. Für gute Kinder muss ich in die Kinder investieren. Für einen guten Job muss ich mich reinhängen. Für einen guten Abschluss im Studium muss ich pauken. Und für gute Freunde muss ich was tun. Die fallen mir nicht einfach so zu. Und dieses System haben wir sehr häufig auch in uns drin. Um bei Gott was zu bekommen, muss ich mich investieren. Und das ist halt eben falsch. Und als Folge davon, und jetzt pass auf, als Folge davon kann es sein, du bist bereits zu dir selbst gekommen, du hast bereits für dich erkannt, ja, hey, nur in der Nähe Gottes kann ich wirklich leben. Außerhalb funktioniert das nicht. Aber du hast eine falsche Schlussfolgerung. Du sagst dir aber eigentlich, ich bin das gar nicht wert. Und jetzt lebst du wieder in der Distanz. In einer inneren Distanz. Denn du sagst dir, okay, wir wissen ja alle, wir sind Kinder Gottes, wenn wir an Jesus glauben, oder? Aber wir leben nicht wie Kinder Gottes, sondern wie Tagelöhner. Wir leben so, dass wir den Eindruck haben, ich muss jetzt was leisten, ich muss jetzt was bringen, weil sonst erkennt er mich ja nicht an. Ich bin nicht wert, ich bin nicht wirklich wertgeachtet bei Gott. Versuch wirklich mal dieses verlorene Sohn-Geschichten-Schema abzulegen und dich hier drin zu sehen, was hier passiert. Und es heißt jetzt hier, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Hey, das war glaube ich, die letzte. Genau, ich bin ein bisschen hier durcheinander. Er machte sich auf. Oh, da fehlt was. Doch, da. Genau. Schaut mal, was da steht. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Mit seiner Überzeugung, wie die Geschichte auszusehen hat. Und dann heißt es hier, plötzlich, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Er hat Erbarmen, was heißt denn das? Wir interpretieren das Wort Erbarmen, glaube ich, manchmal falsch. Oder ich, für mich halt eben. Ich denke manchmal, ja, da kommt dieser Sohn, stinkig, war bei den Schweinen, sieht vielleicht aus wie ein Schwein und der Vater sagt, ah, da kommt er endlich, das arme Schwein, ja. Erbarmen, ja, da kommt er angekrochen, ich will mich mal über ihn erbarmen. Für die Pharisäer war dieses Ende der Story nicht nur völlig neu, was Jesus hier erzählen wird. Für sie war Jesus damit ein Lästerer und ein Liberaler. Wie kann der behaupten, dass dieses Pack, mit dem Jesus sich abgibt, Zugang haben sollte zu Gott? Wie kann er den heiligen Gott als Vater bezeichnen? Und dieser Sohn war bei den Schweinen unmöglich, da gibt es keine Rehabilitation für. Und dann sagt Jesus noch, er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist etwas, was in der jüdischen Kultur absolut verpönt war. Zum einen läuft ein Mann nicht. Ein Mann lief nur, heute zwar schon, ja, aber damals lief ein Mann nur, wenn er entweder auf der Flucht war, wenn er verrückt war oder wenn er zum Pöbel gehörte. Man muss sich das vorstellen, die hatten ja diese langen Gewänder, um zu laufen, musste man das Gewand hochheben und laufen. Das sah ein bisschen witzig aus. Und das soll Gott sein? Und außerdem, der Vater läuft zum Sohn? Der Sohn hatte Grund gehabt zu laufen, zu kriechen, nicht der Vater. Und dann fällt der Vater diesem unreinen Sohn um den Hals. Ich meine, der war unrein. Der war nicht mehr koscher. Der durfte überhaupt nicht angepackt werden. Der war mit Schweinen in Berührung gekommen. Das macht Gott nicht sowas. Und Jesus stellt hier das alles auf den Haufen. Er dreht das hier alles komplett rum. Stell dir das mal vor. Und hier müssen wir wirklich auch dieses Ding überwinden. Gott kommt jetzt zu dir und schmeißt sich dir an den Hals. Wir sitzen hier mit 300 Leuten und er würde jetzt reinkommen und schmeißt sich ausgerechnet dir an den Hals. Nicht dem Pastor, nicht dem Worship-Team. Lässt er alle neben stehen und schmeißt sich dir an den Hals. Und du sagst, nee, mir, das ist nicht möglich. Könntest du dir vorstellen, dass du jetzt hier vorne nach vorne kommst, dass du hier vorne stehst und sagst, ich bin so wertvoll für Gott. Gott hat mich so lieb. Ich bin wertgeachtet. Könntest du dir das vorstellen? Du sagst vielleicht, nee, im Höchstfall gehöre ich zum Bodenpersonal, ja. Ich bin doch nur ein Tagelöhner. Die Geschichte will zum Ausdruck bringen. Diese Geschichte gilt für jeden Einzelnen, dass du wertgeachtet bist. Und es ist ganz wichtig, dass du jetzt dein altes Schema über den Haufen wirfst. Jetzt schau mal, was sagt der Sohn? Der Vater kommt, wirft sich ihm in den Hals und weint und ist begeistert. Und was sagt der Sohn in Vers 21? Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Immer noch will der Sohn ihm die Geschichte aufdrücken. Versteht ihr? Es ist schon gut, es ist schon richtig, was er sagt. Aber er hat es noch nicht verinnerlicht, glaube ich. Er will sein Konzept zu Ende leben, weil er sagt, ich weiß, wie mein Vater ist. Mein Vater wird mich, kann mich so nicht mehr annehmen. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier alte Verkrustungen lösen. Vielleicht lebst du schon seit 10, 20, 30 Jahren als Christ, aber du hast immer noch dieses Schema, du hast immer noch diese Denkweise, ich bin distanziert. Du liest ein Buch und du liest von gewaltigen Begegnungen, wo Menschen Gott begegnet sind, Visionen gehabt haben und du siehst das alles und du denkst, ich gehöre da nicht zu, ich bin ja nur ein Tagelöhner. Nein, du bist kein Tagelöhner, das ist die Message von heute. Das Problem ist, wenn du so lebst als Tagelöhner, wirst du automatisch in dieser Distanz verharren und dann stehst du automatisch in der Gefahr, dass du halt noch mehr abdriftest und dass du sagst, das ist doch kein Leben und das ist auch kein Leben. Das ist kein Leben. Das ist nicht das Leben, was er für uns, für seine Kinder vorbereitet hat. Wie reagiert der Vater? Er hält ihm noch nicht mal einen theologischen Vortrag darüber, dass er jetzt kein Tagelöhner mehr ist, sondern er handelt. Es heißt im Vers 22, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an. Hier geht es nicht einfach um Kleider, sondern das, was der Vater ihm hier gibt, hat was mit Würde eines Sohnes, eines Kindes zu tun. Im Jesaja 61, Vers 10 steht, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Jubeln, kannst du jubeln? Kannst du noch jubeln, dass du zu Gott gehörst, dass Gott sein Vater ist? Geht dir noch das Herz auf oder sagst du, Schnee von gestern, sowieso alles Krampf? Wenn das der Fall ist, dann bist du vielleicht ein Tagelöhner. Du bist errettet, du bist bekehrt, aber du lebst nicht so als Kind des Vaters. Und Gott will dich dahin bringen, dass dir hier das richtig aufgeht. Hier heißt es, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Den Mandeln der Gerechtigkeit hat er mir umgetan. Das ist Gottes Ziel für dich. Wenn du da noch nicht bist, da kommst du hin. Ich meine jetzt nicht dieses Jubeln, du musst immer, es ist ja toll, Christ zu sein, ist alles so super, ja. Das meine ich nicht. Es kommen Krisen und alles, aber du bist so fest verbunden. Du weißt so stark und bewusst, Gott ist da. Er ist mein Vater und ich bin wertgeachtet. Ich bin nicht ein schwarzes Schaf in seiner Herde. Das ist für dich. Du musst keine, die Amerikaner sagen, du musst keine Pity Party feiern jeden Tag. Kennt ihr Pity Party, Mitleid, Selbstmitleidsparty, ja? Abends dahin zu eine Kerze anzünden, ich bin ja so arm dran, ja Mann. So. Nein. Das ist für dich. Das ist für dich. Jesus erzählt die Geschichte und will damit klar machen, nein, es gibt eigentlich keine Tagelöhner im Reich Gottes. Entweder du bist weit weg, dann bist du weit weg. Oder du bist nah dran und jeder darf nah dran sein. Du darfst dich heute nahen und er naht sich dir. Und er gab ihm einen Ring an die Hand, heißt es da. Das bedeutet, er bevollmächtigt als Sohn und Tochter, vervollmächtigt dich als Sohn und Tochter. Wie gestern bei der Hochzeit. Ich habe das so bildlich vor Augen, als der Marco seiner Frau, der Alex, den Ring gab und hatte Tränen in den Augen. Ja, und sie guckten sich an. Da war was, eine Verbindung da. So nah möchte Gott dir sein, dir das bewusst machen. So darfst du leben als Kind Gottes. Und es ist nicht Gott, der dazwischen steht, sondern du stehst mit deinem Hirn dazwischen, mit deiner Denkweise. Ich bin ja nur ein Tagelöhner. Nein, du darfst Kind sein. Du darfst dich ihm nahen. So viele, die ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Exousia, die Power, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und er gab ihnen Schuhe an die Füße. Das war noch das Letzte, was er ihm hier gab. Das ist ein Zeichen der Freiheit. Sklaven hatten keine Schuhe. Der Glaube an Jesus führt dich in eine Freiheit. In eine Freiheit, nicht in eine Narrenfreiheit, drauf loszuleben, ausschweifend zu leben, so wie der Sohn damals, als er weg war, sondern eine ganz andere Freiheit. Er konnte frei umherlaufen. Der Vater hat ihn nicht mehr diese ganze Schuld aufgerechnet. Und schaut mal, der letzte Vers, da heißt es, Vers 23, und jetzt bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot, ist wieder lebendig geworden, er war verloren, ist wieder gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist die Message für jeden Einzelnen. Aber es braucht halt unser Umdenken, es braucht halt unsere Umkehr hin zum Vater. Darum ist Jesus selbst gekommen, um diesen Weg herzustellen. Durch seinen Tod am Kreuz, durch die Versöhnung, das ist alles so innig, so tief. Und weißt du was, er hält dir dann das nicht mehr vor. Der Vater verbrät hier das, im wahrsten Sinne des Wortes, verbrät hier dieses kostbare, gemästete Kalb. Das hat man extra aufgehoben für eine besonders wichtige Fehde. Und er schmeißt das Geld zum Fenster raus, um eine richtige Fehde starten zu lassen, obwohl sein Sohn alles verschwendet hat. Warum? Weil dieser Sohn zurückgekommen ist zum Vater. Und weil er die Vergebung angenommen hat und der Vater kann ihm sie zusprechen. Lass uns aufstehen, wir wollen noch schließen mit einem Vers, den ich euch mitgeben möchte. Und könnten wir vielleicht das Lied Hosanna nochmal singen? Geht das? Ich fand dieses Lied, singt das mal ganz bewusst mit, das haben wir ganz am Anfang gesungen. Und ich finde, da geht es auch um Feiern, da geht es darum, dass du das echt zelebrieren kannst. Und das gilt für dich. Und ich möchte dir folgende Vers mitgeben aus 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9. Da steht, er ist es ja auch, der uns errettet hat und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und weißt du was, das hat er nicht deshalb getan, weil du dir das durch entsprechende Leistungen verdient hättest, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor langer Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Das ist ein unverdientes Geschenk. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Der ist der Schlüssel, ja. Er ist unser Retter. Hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt das Evangelium. All das gibt der Vater dem Sohn. Das ist im doppelten Sinn. Seinem Sohn, aber uns als Söhne und Töchter. Ohne, dass er ihn überhaupt um irgendetwas gebeten hat. Das Einzige, was wir tun, zurück zu ihm kommen. Und Herr, wir kommen jetzt zu dir und ich möchte dich bitten, dass du hier in dieser Atmosphäre wirkst durch deinen Heiligen Geist. Ich möchte dich für diejenigen bitten, die bewusst noch fern gelebt haben von dir, die das überhaupt nicht kennen, dass es da jemand gibt, einen Gott, der Vater sein kann. Und du rufst auf, herauszutreten, in die Arme des Vaters zu laufen. Denn Jesus, dafür bist du ans Kreuz und dafür bist du gestorben. Dafür hast du dein Leben hingegeben, damit wir diese Verbindung zu dir, dem heiligen Gott, haben können. Und es ist nur der Glaube, der uns rettet. Und das Glauben heißt, sein Vertrauen in dich zu setzen. Und ich möchte dich für uns andere bitten, für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht selbst gefunden haben. Dass jeder eins, dass hier keiner rausgeht, der meint, er hat draußen noch irgendwas anderes zu finden, sondern wirkliches Leben zu uns selbst finden können wir nur, wenn wir nah bei dir sind. Und zum Schluss möchte ich dich bitten für uns, andere, für die anderen, die sich irgendwie als Tagelöhner empfinden. Ich muss immer rackern, ich muss Leistung bringen, damit Gott mich annimmt. Ich habe es ja eigentlich gar nicht verdient, ich bin ja gar nicht wertgeachtet. Und ich bitte dich, dass es hier keiner ist, der in diesem Status leben bleibt, sondern dass wir zurückkommen. Denn du machst uns würdig, du hast uns bekleidet mit einem Festgewand, du gibst uns diesen Siegelring an, dass wir deine Kinder sind, und du gibst uns die Schuhe, die uns in eine neue Freiheit hineinführen. Hilf uns, dass wir da hinkommen, dass wir nicht eher aufhören, bis wir erkannt haben, wir sind würdig von dir, eingesetzt, Kinder zu sein. Und so zu leben. So geh du mit uns in Jesu Namen. Amen.